Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Ich finde, Interview ist im Grunde eine journalistische Grundform. Es gehört zum Handwerk und es ist eine Möglichkeit, an Informationen zu kommen, und zwar unverfälscht.
Aber da würde ich gerne widersprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine unverfälschte Kommunikationsquelle ist. Ich glaube, es ist eine unverfälschte Darstellung der verabredeten Positionen eines Politikers. Mein Name ist Christoph Diekmann, ich bin Deutschlandfunkhörer. Ich habe mich mit dem Thema jetzt hier für den Podcast gemeldet. Ich lebe in Berlin, bin Angestellter und politisch interessierter Mensch.
Interviews mit Politikerinnen und Politikern, die gibt's immer und überall. Gefühlt muss ich Ihnen nichts erzählen, so als Deutschlandfunkhörerin und Deutschlandfunkhörer. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Monaten und Wochen gab es nochmal doppelt oder dreifach so viele Interviews. So erst wegen Corona, dann wegen der Bundestagswahl und jetzt, seitdem die neue Bundesregierung so richtig feststeht, da knallt es auch nochmal so interviewmäßig. Aber vielleicht ist das ja auch alles zu viel mit diesen politischen Interviews. Und vielleicht laufen manche Interviews jetzt auch nicht so, wie sie eigentlich laufen könnten, dass die uns nämlich eigentlich gar nicht so richtig weiterbringen. Darum geht's heute in unserem Medienpodcast in Nachredaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz und Herr Diekmann, vielleicht können Sie doch mal sagen, was Sie so politikinterviewmäßig beschäftigt.
Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass der Anteil Politiker in Interviews oder Statements einfach sehr großen Anteil in der politischen Berichterstattung mittlerweile angenommen hat und frage mich einfach oftmals, welchen Erkenntnis- und Meinungsbildungsbeitrag das wirklich bringt in der politischen Berichterstattung. Wenn Live-Interviews geführt werden, da sitzen hochtrainierte PolitikerInnen mit professionellen BeraterInnen im Hintergrund, die dann entsprechend zu bestimmten Fragen entweder keine Antwort geben oder teilweise auch in den Interviews sich auf Fakten berufen, die vielleicht gar nicht belegbar sind oder belegt sind oder ja, einfach nur in das Meinungsrohr blasen. Und das ist natürlich in so einem Live-Interview sehr schwierig dann zu korrigieren. Wenn Interviews geführt werden, denke ich, sollte es irgendwo so ein Korrektiv Mechanismus geben. Und allgemein stelle ich mir die Frage, sollte es nicht weniger Interviews geben und mehr Berichterstattung und Einordnung seitens der Journalistinnen und Journalisten?
Wir werden heute eine Menge einordnen, aber trotzdem, um mal so ein bisschen reinzukommen in dieses Thema, würde ich sagen, nehmen wir mal ein relativ naheliegendes Beispiel, und zwar ein Menschen, den viele von Ihnen in den letzten Wochen gehört oder gesehen haben dürften, Olaf Scholz, Bundeskanzler inzwischen, der kurz nachdem er vereidigt wurde, dann auch ungefähr jedes Fernsehstudio bereist hat, das es so in der Hauptstadt gab, unter anderem das vom ZDF. Und da ist er interviewt worden, unter anderem von ZDF-Chefredakteur Peter Frey. Und das Ganze hat sich dann zum Beispiel wie folgt angehört.
Trotzdem ist heute der Tag, Herr Scholz, mit den meisten Corona-Toten seit Februar. Wie viel geht da davon auf die Kappe der Politik, die nach dem Wahlkampf in der Phase Oktober, November, vielleicht schon September zu unentschlossen gehandelt hat?
Ich bin überzeugt, dass wir vor allem eine große Entschlossenheit brauchen, jetzt das mit dem Impfen hinzukriegen. Und das will ich noch mal sagen, das ist ja etwas, was wir als Bürgerinnen und Bürger nur gemeinsam zustande kriegen. Auch Sie und die Medien, genauso wie diejenigen, die der Politik Verantwortung haben, müssen darüber nicht nur achselzuckend reden, so als Beobachterin oder Beobachter, sondern wir sollten uns als Bürgerinnen und Bürger auch ganz aktiv daran beteiligen, zu sagen, Leute, gebt euch einen Ruck, es ist für euch selber, für eure Liebsten und für die gesamte Gesellschaft wichtig. Und deshalb nutze ich jede Gelegenheit, das zu sagen, lasst euch impfen, besorgt euch eine Boosterimpfung.
Die Frage war, wie viel geht auf die Kappe der Regierung, was Corona angeht? Ich nehme an, Herr Diekmann, das ist so ein bisschen auch, was Sie meinen, oder? Weil also da kam tatsächlich auch keine Nachfrage, es ging direkt weiter. Frage ja. Nicht so richtig beantwortet.
Nee, einfach das Thema gewechselt und dabei ist es dann geblieben.
Schade eigentlich. Tilko Gries, Redakteur im Zeitfunk vom Deutschlandfunk, den holen wir jetzt mit dazu. Der moderiert nämlich zum Beispiel die Information am Morgen, hat dementsprechend auch viel mit Politikerinnen und Politikern zu tun. Ich glaube, mit Olaf Scholz bisher noch nicht, oder?
Nee, Olaf Scholz war noch nicht dabei. Das stimmt.
Aber der wäre interviewmäßig dann wahrscheinlich auch ein großes, ja, was heißt Vergnügen? Also der ist halt einfach bekannt dafür, dass er solche Antworten nicht gibt, glaube ich, ne?
Ja, total. Also ich könnte jetzt dem Kollegen vom ZDF natürlich irgendwie in den Rücken fallen und sagen, es war auch eine falsch gestellte Frage. Oder sagen wir mal eine Frage, bei der absehbar ist, dass da irgendeine andere Antwort kommt. Das ist ja die Frage nach Fehlern. Also welchen Fehler haben Sie gemacht, Herr Scholz, als Bundesfinanzminister an der alten Regierung beteiligt und so weiter. Diese Situation wird es ja nicht geben, dass er sich hinsetzt und dahinstellt und sagt, also ja, reumütig, wir haben das und das und das und das verpennt. Sondern er wird irgendetwas anderes sagen. Natürlich ist er da gut trainiert. Da nützt dann womöglich auch die Nachfrage nicht sehr viel. Also kann man sich solche, ja, so eine Vergangenheitsbewältigung findet ganz selten nur statt in so Interviews.
Mich interessiert sehr, Tilko, wo du gerade gut trainiert gesagt hast, was Sabine Appelhagen dazu sagt. Die ist nämlich Medientrainerin mit Sitz in Starnberg, außerdem stellvertretende Vorsitzende vom Bundesverband für Medientraining in Deutschland und macht eben Medientrainings für Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und so weiter und auch Politik. Frau Appelhagen, jetzt dieses Stichwort gut trainiert. Ist es, also was sagen Sie dazu?
Also das ist so eine ähnliche Frage, die Herrn Scholz gerade gestellt wurde. Ja, also die Frage war, wie viel geht jetzt auf die Kappe der Politik? Das ist so eine Laber-Rhabarber-Schwafelfrage, wo man entweder wie Herr Scholz nicht drauf antwortet oder eben ganz viel antworten kann und auch nicht mehr aufhört und weiß, aber ich kriege sowieso meine Antwort nicht zu Ende gesagt. Nochmal, was konkret war denn jetzt Ihre Frage?
Frau Appelhagen, Treffer. Naja, Sie haben tatsächlich recht, weil das war genau ja so eine Frage, die wenig konkret war. Die Frage, die dahinter steckt, ist, finden Sie das aus professioneller Perspektive als Medientrainerin gut und legitim auf eine halbwegs nicht so konkrete Frage, unkonkret zu antworten und eben das zu antworten, was so irgendwie einem einfällt? Oder würden Sie sagen, nö, da sollte ich mich als Kommunikator, als Politiker zum Beispiel, trotz allem auf diese Frage oder auf das, was ich glaube, verstanden zu haben, fokussieren und dann irgendwie trotzdem möglichst konkret darauf antworten?
Also ich bin der Meinung, dass man auf konkrete Fragen auch möglichst konkret antworten sollte. So ist denn, sage ich mal, im Rahmen der Möglichkeiten ist, weil nicht immer darf oder kann man alles sagen, was man weiß. Das ist auch eines von diesen Gesetzen im Medientraining. Wisse, was du sagen möchtest oder was du sagen darfst. Und das Zweite ist, dass man in der Regel ja zu so einem Interview antritt und sich vorher überlegt hat, was ist eigentlich mein Kommunikationsziel? Also was will ich damit erreichen? Warum gehe ich jetzt in diese Situation, in diese Frage-Antwort-Situation? Was möchte ich, dass am Ende bei meinem Publikum, bei der Bevölkerung in Deutschland im Fall von Herrn Scholz, dann auch wirklich hängen bleibt? Und ich könnte mir vorstellen, dass er bei dieser Frage gesagt hat, sich auch überlegt hat, das bringt jetzt nichts, nochmal in dieser Vergangenheit zu wühlen, sondern im Grunde geht es jetzt darum, nach vorne zu gucken. Und denke mal, er hat auch nicht für sich die Verantwortung jetzt übernehmen wollen, da eine Beurteilung der Vergangenheit zu machen, wo er ja nun auch nicht einer der Hauptprotagonisten war, sondern einer von vielen, sondern wirklich zu schauen, okay, wie können wir die Zeit jetzt nutzen und wirklich nach vorne zu schauen und positive Botschaften zu bringen.
Das bedeutet also, um sie zusammenzufassen und eine weitere möglichst konkrete Frage zu stellen, sehr das, gerne, was Herr Diekmann sagt, das sehen Sie dementsprechend nicht so, weil er wünscht sich ja Antworten auf Fragen und zwar auf genau die gestellt wurden.
Also aus meinem Verständnis, ich bin ja nun auch, komme ja nun auch aus dem Journalismus und ich habe auch lange auf der anderen Seite gesessen und Menschen interviewt. Und aus meinem Verständnis heraus ist es, ich sag mal, immer so eine Art Wechselspiel zwischen beiden. Also es gibt auf jeder Seite Interessen. Der Journalist oder die Journalistin hat das Interesse, möglichst einen Wissenszuwachs beim Publikum zu erreichen und eventuell auch den Gesprächspartner, wir nannten das zu knacken, ich weiß nicht, wie das heute heißt, also eben aus diesem PR-Sprech rauszubringen und wirklich mal klare Antworten zu bekommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, ob das jetzt ein Politiker ist, ein Wissenschaftler oder ein Unternehmenslenker, auch die haben Interessen, nämlich ich möchte nicht vorgeführt werden, ich möchte im Rahmen dessen, was für mich zielführend erscheint, kommunizieren. Und das ist halt dann immer so eine Abwägungssache, so ein Give and Take zwischen, das können Sie auch bestätigen in der Beziehung, zwischen den beiden Protagonisten. Und dass da nicht der eine immer nur folgt, nur weil der andere fragt, finde ich in Ordnung.
Herr Diekmann, was sagen Sie dazu?
Ich stimme natürlich total zu und ich habe auch gar nicht das Anliegen oder den hehren Wunsch jetzt zu glauben, PolitikerInnen würden sich ändern in Interviews, weil natürlich haben die ein Interesse daran, ihre Botschaft und ihren Kommunikationsinhalt, über den sie sich vorher klar geworden sind, zu transportieren. Deswegen bereiten die sich ja auch vor und sind trainiert. Und ich denke, das ist ein total rationales Handeln, was die da natürlich in dem Moment an den Tag legen. Ich stelle mir die Frage, erstens, wie können Interviews seitens der JournalistInnen anders geführt werden? Also zum Beispiel eben nicht mit solchen offenen Nicht-Fragen, auf die dann offene Nicht-Antworten kommen. Also das heißt, spezifischer zu fragen. Und in dem Fall, wo keine Antwort auf eine spezifische Frage erfolgt, dann eben auch den Einwurf zu machen, okay, lieber Gesprächspartner, ich möchte nur eben für meine Zuschauer oder Zuhörer klarstellen, Sie wollen hier jetzt gerade keine Antwort geben, dass das einfach auch klar gemacht wird. Und dann wiederum die andere Frage, welchen Zweck erfüllt denn dieses politische Interview, wenn am Ende nur der Politiker seine Botschaft, die Politikerin ihre Botschaft transportiert? Wenn ich mich über ein Produkt oder über eine Dienstleistung informieren möchte, dann frage ich ja auch nicht das herstellende Unternehmen, sondern frage Stiftung Warentest oder andere für mich unabhängig erscheinende Institutionen. Und ich denke, diese unabhängig erscheinende Institution sollte ja eigentlich der Journalismus darstellen. Und da frage ich mich dann eben, sollten nicht vielleicht andere Formate in den Vordergrund rücken und Interviews nur zu ganz spezifischen Themen, zu ganz spezifischen Anlässen stattfinden?
Ich denke da gerade an ein Interview von Marietta Slomka, das sie mit Herrn Gabriel, wir erinnern uns möglicherweise, geführt hat, Sigmar Gabriel von der SPD. Das war ein sehr hitziges Interview.
Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Dieser Quatsch wird von sehr ernsthaften Verfassungsrechtlern diskutiert und dem kann man sich dann ja auch mal stellen. Ja. Aber lassen Sie noch uns über was anderes reden.
Das mache ich doch gerade.
Wenn Sie Ihre Partei, Sie sagen, das ist Quatsch, das ist jetzt eine besondere Form der Argumentation. Aber wenn Sie Ihre Parteimitglieder so ernst nehmen,
warum... Ich habe versucht, Frau Slomka, es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig...
Wenn Sie Ihre Parteimitglieder so
ernst nehmen... Es wird ja nicht besser, wenn wir uns gegenseitig so behandeln.
Ich behandle Sie gar nicht schlecht, ich stelle Ihnen Fragen, die habe ich mir auch nicht ausgedacht.
Ich bin der Vorsitzende der SPD bin.
Verstehe ich Sie richtig, Herr Diekmann, dass, also wünschen Sie sich, dass es lieber knallt, als dass es keine Information rüberfließt?
Wenn das, dass es knallt, offenlegt, dass vielleicht irgendwie ein Politiker da irgendwo ein Defizit hat oder Fehler gemacht hat, die er sie nicht eingestehen möchte, dann ist das ja eine Information, die durchaus wertvoll ist. Von daher kann man das durchaus in Kauf nehmen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass da in sich ein Informationswert drin liegt. Ich denke, man sollte vielleicht das Interview eher dazu nutzen, zu sagen, ich analysiere das Handeln von PolitikerInnen und berichte darüber und gebe dann im Anschluss einem Politiker, einer PolitikerIn dazu Stellung zu nehmen und Rechenschaft abzulegen oder eben die eigene Perspektive darzulegen. Aber dann muss es sehr spezifisch und sehr auf ein Sachthema bezogen sein, wo dann ein ernsthafter Dialog stattfindet und wo man mit ganz klaren Fragen an den Politiker herantritt, wo auch dann entsprechend zwingend eine klare Antwort vonnöten ist. Und wenn er sie die nicht gibt, dann ist das eben entsprechend ja auch eine Information, die dabei transportiert wird.
Ich merke schon bei der Auswahl dieses Themas, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss jetzt konkrete Fragen stellen und immer genau hinhören, ob irgendeine konkrete Antwort kommt. Habe ich mir ein schönes Ei gelegt. Aber Tilko, du hast gerade dich schon geäußert, da muss ich sogar gar keine Frage stellen.
Ich habe mich schon geäußert.
Geräuspert.
Ja, sich zu räuspern ist natürlich irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass man ungeduldig ist. Nein, klar, mir gehen ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich will vielleicht eine Lanze brechen irgendwie für die Interviews, gerade auch im Hörfunk und vielleicht auch gerade im Deutschlandfunk. Wir nehmen uns ja sehr viel mehr Zeit als viele andere Hörfunksender. Also wer bei uns ins Interview geht, der muss eben auch 10 Minuten durchhalten. Und ich würde mal behaupten, wir als Moderatoren, gerade auch zum Beispiel in der Frühsendung, ne, in den Informationen am Morgen, wir haben da ziemlich viel Training einfach on the job, weil wir jeden Tag, in jeder Sendung, wenn wir eine Sendung machen, haben wir als Mindestzahl 3 Interviews. Manchmal sind das Experten, Fachleute und so weiter. Das ist dann nicht kontrovers, aber sobald es Politiker sind, legen wir die eigentlich immer kontrovers an und nehmen die Gegenpositionen ein und versuchen es auch zuzuschneiden. Also nicht mit einer globalen Frage reinzugehen, so Herr Scholz, was führt uns heute zusammen? Oder Herr Scholz, wie geht's Ihnen? Oder haben Sie gut geschlafen? Sondern irgendwas Konkretes, ne? zu einem politischen Thema. Natürlich gelingt uns das nicht immer und natürlich sind die Leute, unsere Gegenüber, auch immer besser trainiert, aber es sind halt Menschen, so wie wir. Und die haben mal eine gute Stimmung und mal eine schlechte Stimmung. Das, was du eben nanntest, Christoph, mit Sigmar Gabriel und Marietta Slomka, da war der Gabriel halt so, wie er ist, ne? So ein bisschen krawallig abends mal. Das kann ja auch morgens mal so sein und dass man die Leute irgendwie so auf so einem Fuß erwischt. Und dann kriegt man doch schon was raus. Manchmal auch erst ganz hinten. Ne? Also Beispiel vor ein paar Tagen irgendwie, Rolf Mützenich, neuer Fraktionschef, sagt in dem vorletzten Satz, die Außenpolitik wird übrigens im Kanzleramt maßgeblich gesteuert.
Das ist ja die Frage bei Nord Stream 2, ob das kluge Diplomatie ist. Und Sie wissen, dass das auch ein großes Streitthema in der Koalition werden kann. Machen Sie es noch mal klar für uns. Wir haben nicht mehr viel Zeit, eine knappe Minute noch. Nord Stream 2 wird noch mal diskutiert.
Alles das, was möglicherweise helfen könnte aus dieser Dynamik, die so bedrohlich ist für Europa, eben zu deeskalieren, ist wichtig und das wird eine kluge deutsche Außenpolitik, die insbesondere im Kanzleramt auch gesteuert und auch gedacht wird, mit unternehmen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Olaf Scholz das tun wird.
Bums, dann war das Interview zu Ende. Dieser letzte Satz hat bei den Grünen dafür gesorgt, die ja die Außenpolitik eigentlich machen mit Frau Baerbock, dass die alle wutschäumend eine Stunde später bei Twitter auf dem Baum saßen. Also da haben wir mit diesem Interview oder mit dieser Aussage tatsächlich, die bei uns dann gemacht worden war, haben wir tatsächlich diese Debatte belebt. Wer macht Außenpolitik? Scholz oder Baerbock? Oder beide zusammen? Und wer ist Koch und wer ist Kellner? Aber ich gebe zu, natürlich, das gelingt natürlich längst nicht jedes Mal.
Und wie gesagt, an der Stelle ist ja auch immer die andere Seite wichtig. Frau Appelhagen, Sie stehen jetzt ein bisschen stellvertretend dafür. Sie machen viele Medientrainings und Sie sind auch in Kontakt mit Politikerinnen und Politikern. Was geben Sie denen denn auf den Weg, zum Beispiel, wenn es eben um Interviews, weiß nicht, mit dem Deutschlandfunk oder wem auch immer angeht, die eben per se kontrovers angelegt sind, so wie Tilko Gries das gerade gesagt hat?
Also es ist für jeden wichtig, bevor er ein Interview geht, sich wirklich über sein Ziel im Klaren zu sein und eben das Kommunikationsziel wirklich deutlich vor Augen zu haben. Was ist meine Positionierung zu diesem Thema, zu dem ich jetzt hier eingeladen bin? Was sind da die wichtigsten Punkte, die ich kommunizieren möchte? Und wie bekomme ich das auch so kommuniziert, dass es verständlich bleibt fürs Publikum? Und das ist das, was mich häufig ärgert, dass einfach auch so ein, auch gerade Interviews, Journalisten, Politiker, dass das immer oder häufig in so einem etwas abgehobenen Metier bleibt, sodass das auch für Außenstehende schwer verständlich ist, auch für Hörer. Nun haben Sie eine sehr spezifische Zielgruppe bei Ihrem Sender, aber diese Verständlichkeit, finde ich, die bleibt sehr häufig auf der Strecke, weil dann eben auch so Spielchen stattfinden. Was ich denen weiter mitgebe, um Ihre Frage weiter zu beantworten, ist, zu versuchen, sich emotional nicht reizen zu lassen, auch wenn eine kontroverse Frage kommt. Also wirklich auch zu sehen, ich bin hier in dieser Rolle des Politikers und es ist nicht etwas, was mich persönlich betrifft in dem Moment, sodass da also wirklich die Emotionalität zunächst mal draußen bleibt, denn dann ist halt auch der nächste Schritt dann so ein gewisser Kontrollverlust, also dass man da wirklich versucht, aus einer großen Ruhe heraus zu agieren. Das Dritte ist, was ich immer sehr wichtig finde, ist wirklich gut zuzuhören. Also was konkret ist wirklich die Frage. Häufig werden da Dinge schon antizipiert oder vorweggenommen. Also wirklich zuzuhören, was ist die Frage genau? Und dann eben tatsächlich auch dieser Punkt, wenn ein heißes Eisen kommt, wenn ein schwieriges Thema kommt, das wirklich nur kurz zu touchieren und dann auch wirklich zu sagen, okay, was ist meine Botschaft, die ich bringen möchte? Also das wirklich so als Trainingsziel auch mit solchen Fragen umgehen zu können, dass man eben nicht ausgeliefert ist, sondern selber auch aktiv gestaltet, so ein Interview.
Das heißt, Sie suchen die heißen Eisen vorher und überlegen sich genau, was nicht beantwortet wird, beziehungsweise es wird geantwortet, aber halt nicht.
Wie man es gut beantworten kann, auf jeden Fall.
Aus eigener Perspektive, ja.
Aus eigener Perspektive, aber auch nachvollziehbar, verständlich und auch so, dass eben Hörer, auch wie Herr Diekmann, das Gefühl haben, ich werde da schon mitgenommen.
Ich habe aber das Gefühl, dass Herr Diekmann gar nicht das Gefühl hat.
ich muss auch sagen, ich möchte auch gar nicht unbedingt immer von PolitikerInnen direkt mitgenommen werden. Ich möchte gerne mir zu Themen, die die Politik und unsere Gesellschaft angeht, gerne ein Bild machen und eine Meinung bilden und möchte, nachdem ich das getan habe, gucken, wo in der politischen Landschaft sehe ich die größte Schnittmenge, wenn ich gefragt bin, meine Wahlstimme abzugeben oder wenn ich die Möglichkeit habe, wie zum Beispiel jetzt hier auch mal meine Meinung kundzutun, dann möchte ich das aus meiner Position mit meiner Haltung tun und ich möchte nicht von den Politikern darüber informiert werden, wie der Sachverhalt dahinter ist. Ich würde mir wünschen, dass ich das von Medien bekomme, die meines Erachtens ja eigentlich, wenn sie sich als eine vierte Macht im Staat sehen, wie es ja oft gerne proklamiert wird, dass sie dann das auch tun und quasi die Übersetzung und die Erläuterung vornehmen.
Aber darf ich?
Sie dürfen alle. Wer möchte denn zuerst?
Ich höre Ihnen gern zu, erstmal Frau Appelhagen.
Ja, also es klingt für mich so, als ob Sie sich quasi die Interpretation dessen wünschen, was Politiker sagen. Aber ist es denn nicht ein Geschenk, dass Sie die Politiker direkt hören können, dass Sie sich selber ein Bild machen können, dass Sie im Zweifel auch selber Fragen an Sie richten können? Das ist doch viel unmittelbarer eigentlich. Deswegen wundert mich das gerade, was Sie gesagt haben.
Also mir geht es nicht darum, dass ich gar nicht Politikerstimmen hören möchte. Also es gibt ja genügend Möglichkeiten und ich habe in der Vergangenheit, als ich mehr Zeit hatte, mir hier und da auch mal Bundestagsdebatten angehört und fand es spannend, da einfach auch mal an der direkten Debatte, ja gut, meistens sind es nicht die wirkliche Debatte, die findet ja auch eher in den Ausschüssen oder in den Fraktionen statt, aber letztendlich da trotzdem mal bei zu sein und zuzuhören. Und natürlich interessiert mich auch, was PolitikerInnen zu sagen haben. Aber es sollte doch begrenzt sein, dass also hier eine Stimme der Politiker ist und dann sollte doch aber auch entsprechend Aufklärung darüber geleistet werden, was sind denn eigentlich Sachverhalte? Ich stelle immer wieder fest, dass PolitikerInnen mit ganz viel mit Schlagworten, mit Phrasen, mit Slogans arbeiten, wo hinter sich eine Riesenkomplexität verbirgt, die nicht annähernd über diesen Slogan abgedeckt wird oder manchmal sogar euphemisiert wird und übertüncht wird. Und da würde ich mir doch wünschen, dass wir davon wegkommen und dass nicht der komplette komplexe Sachverhalt mir entgegengeschmissen wird, sondern dass Journalistinnen und Journalisten ihre Verantwortung darin sehen, das auseinanderzuklamüsern und zu erläutern, einzuordnen, zu erklären, zusammenzufassen, damit ich mir daraus selber ein Bild machen kann. Und dann ist natürlich zusätzlich hier und da der Slogan der Politikerin ja auch total hilfreich, weil dann kann ich sagen, hier ist der Sachverhalt, der mir erläutert wurde, hier ist das, was Politikerin sagt, geht das für mich überein? Stimmt das? Ist das was, dem ich zustimmen möchte oder nicht?
Jetzt darf ich einhaken? Darf ich, oder? Ich wollte ganz kurz noch drei Pünktchen sagen, die vielleicht auch wichtig sind, weil sie vielleicht auch nicht jedem klar sind. Also diese Interviews, für die ich zum Beispiel verantwortlich bin, die sind immer live. Also das schließt an das, was Frau Appelhagen gerade gesagt hat. Das ist in der Regel keine Aufzeichnung. Und wenn, dann irgendwie eine halbe Stunde vorher. Das hat dann aber terminliche Gründe. Aber im Regelfall sind die live. Und das unterscheidet unsere Hörfunkinterviews auch von zum Beispiel Printinterviews, die in der Regel ja immer hinterher ordentlich redigiert werden und wo kein Wort unredigiert rausgeht. Aber bei uns ist es so, was gesagt ist, ist gesagt, denn es ist in dem Moment schon gesendet. Wir sprechen auch nie die Fragen vorher ab. sondern wir fragen ein Interview immer nur mit einem Thema an, also meinetwegen Baerbock, Krise, Russland, Ukraine oder so. Wäre jetzt so eine klassische Anfrage, die man jetzt stellen könnte. Aber keine Fragen, was dann kommt. Also die werden von uns darauf nicht vorbereitet. Und richtig ist, es ist schwieriger geworden in den letzten Jahren mit Fakten im Interview umzugehen. Also ist ja ohnehin eine schwierige Situation. Man hat als Interviewer ein Interviewziel, man hat die Zeit vor Augen, man muss fertig sein, wenn die nächsten Nachrichten kommen und man muss ja genau zuhören, dem Interviewten auch noch und dann auch noch an die nächste Frage denken. Und wenn dann jemand kommt, der dir falsche Fakten ganz bewusst um die Ohren haut, dann wird es durchaus kompliziert. Und das ist etwas, was komplizierter ist als vor 10 Jahren. Sie wissen alle ganz genau, wen ich damit meine, also wer professionell mit falschen Fakten agiert. Das ist wirklich kompliziert. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Diekmann. Wir sprechen ja jetzt hier nicht über irgendwelche anderen Medien, sondern einfach mal über unser Programm Deutschlandfunk. Wir mischen es ja oder glauben es zumindest, dass wir es mischen zwischen Berichten auf der einen Seite, viele Nachrichten haben wir auch, also viele Minuten, halbstündlich, tagsüber. Interviews sind nur ein Teil davon. Haben Sie das Gefühl, dass dort die Proportionen nicht stimmen, dass wir mehr Wert auf etwas legen sollten, was wir vielleicht aus Ihrer Sicht vernachlässigen?
Das ist jetzt ganz schwer zu sagen, wo Sie höheren Stellenwert drauflegen sollten, weil ich natürlich jetzt auch nicht das komplette Programm des Deutschlandfunks mir anhöre. Ich höre vor allem in den Morgenstunden. Ich höre Sie, Herr Gries, da häufiger, muss auch sagen, dass ich Ihre Art der Interviewführung doch auch sehr schätze und auch
Danke.
Von Ihren Kollegen in vielen Teilen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da ständig sitze und denke, die machen alle ihren Job nicht richtig. Ich glaube aber, dass in gewissen Zeiten und in gewisser Häufigkeit PolitikerInnen-Interviews stattfinden, wo ich mich frage, welchen Informationswert hat das? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel vor Augen, plötzlich ist Herr Brinkhaus interviewt worden und wurde dann zu seiner Meinung zum Koalitionsvertrag.
Worin hätte sich denn ein Jamaika-Vertrag von dem nun vorliegenden Ampel-Vertrag unterschieden?
Ja, das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Also wir hätten sicherlich nicht diese brutale Offenheit im Bereich Migration gehabt. Also was da drin steht, da haben wir ganz, ganz große Sorge, dass das ein Pull-Faktor für ganz, ganz viel illegale Migration sein wird.
Was macht Ihnen da am meisten Sorgen?
Welchen Informationsgehalt hat für mich als Hörer, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU natürlich in eigenen entscheidenden Punkten mit dem Koalitionsvertrag nicht einverstanden ist? Das ist ja klar. Also das ist selbst wenn er damit einverstanden wäre, würde er das ja nicht sagen. Er ist ja in der Opposition und muss sich klar davon abgrenzen. Und also diese Frage, dieses Thema hat doch an der Stelle dann auch für mich als Hörer kein Informationsgehalt. Höchstens, dass ich mich noch darüber aufrege, weil er einfach abstruse Aussagen trifft. Und auch da kann ich sagen, auch ein Herr Brinkhaus bringt dann Fakten ein, wo ich sagen würde, das ist nicht nachgewiesen und sind ja Fake News oder zumindest unbestätigte Nachrichten, die er da letztendlich raushaut. Und deswegen glaube ich einfach und würde einfach die Frage stellen, ist es denn sinnvoll, in der hohen Taktzahl, in der hohen Häufigkeit PolitikerInnen zu interviewen, wäre es nicht sinnvoller, mehr über das Handeln der Akteure zu berichten und vielleicht zu sagen, wenn ein ganz besonderer, spezifischer Anlass besteht, dann vielleicht auch mal eben ein Interview zu führen. Also wenn jetzt Frau Baerbock unsere neue Außenministerin ist und es entsteht tatsächlich irgendwo eine internationale Krise, dann finde ich das interessant, Ihre Einschätzung der Situation zu hören und zu hören, wie sie darauf reagieren möchte. Aber das sind ja sehr besondere Gegebenheiten.
Frau Appelhagen, was ist Ihre Position? Gibt es zu viele Interviews mit Politikerinnen und Politikern?
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Worüber ich aber nachgedacht habe, ist, dass es ja doch sehr, wie ich finde, spannende Formate gibt, wie zum Beispiel auch das Format Maischberger, wo diese Einordnung ja auch stattfindet, eben durch Journalisten, wo dann auch zum Beispiel ein Interview im Studio geführt wird und hinterher die anwesenden Journalisten auch nochmal dazu befragt werden und etwas dazu sagen. Das finde ich zum Beispiel immer sehr interessant. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, Herr Diekmann, was Sie sich vorstellen. Das Gleiche ist für mich auch hart, aber fair, wo auch diese Faktenchecks dazwischen kommen, wo Publikum dazwischen kommt. Auch das sind so Formate, wo ich denke, dass da so ein bisschen der Crossover geleistet wird. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es zu viele Interviews geben kann, denn wir sind ja diejenigen, die auch selektieren können und sagen können, das möchte ich hören, das möchte ich nicht hören. Kann ich gar nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Also ich finde, Interview ist im Grunde eine journalistische Grundform. Es ist, gehört zum Handwerk und es ist eine Möglichkeit, an Informationen zu kommen, und zwar unverfälscht. Und das finde ich eigentlich immer wichtig. Und das heißt, ich bekomme aus der Quelle direkt die Antworten, wenn die Quelle denn die Antworten gibt. Das ist natürlich dann vorausgesetzt.
Aber da würde ich gerne widersprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine unverfälschte Kommunikationsquelle ist. Ich glaube, es ist eine unverfälschte Darstellung der verabredeten Position eines Politikers und es ist nicht die unverfälschte Informationsquelle über Sachverhalte. Wie wir ja eben mitbekommen haben, ist es ja eben oft so, dass Politiker, und haben Sie auch selber gesagt, es kommt ein kritisches Thema auf, dann wird besprochen, wie kann ich da möglichst kurz und knapp drauf eingehen und das möglichst gut umschiffen. Da ist ja dann der Informationsgehalt genau ausgespart. Deswegen ist es doch eigentlich für sich wichtiger, die Information für sich zu transportieren und dann vielleicht im Nachgang oder gesondert PolitikerInnen mit der Konfrontation mit den Sachverhalten entsprechend den Raum zu geben, dazu Stellung zu nehmen.
Nun kennen wir natürlich auch selten dann die Hintergründe. Und ich finde, es ist auch gerade in der jetzigen Zeit so, dass man davon ausgehen muss, dass es nicht immer nur eine Wahrheit gibt. Also wir haben das ja jetzt auch im Verlauf der Pandemie bemerkt, wie oft sich die Wahrheiten verändern, wie oft sich die Realitäten verändern, wie oft sich die Positionen verändern. Dass zum Beispiel dann auch ein Wissen da ist über gewisse Veränderungen, die aber noch nicht kommunizierbar sind, weil vielleicht noch ein politischer Abstimmungsprozess stattfinden muss, weil vielleicht die Öffentlichkeit auch noch nicht bereit dafür ist und erst bereit gemacht werden muss, um es mal so zu sagen. Ein Beispiel, das mir jetzt auch so in gedanklicher Vorbereitung jetzt auf dieses Gesprächsthema, wo auch so Kommunikation wirklich schiefgegangen ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war 2015, da wurde ein Länderspiel abgesagt. Und zwar Deutschland gegen Holland. Lothar de Maizière war Innenminister.
Thomas, nicht Lothar.
Entschuldigung. Thomas de Maizière, ja, natürlich. Entschuldigung. Also warum wurde dieses Länderspiel abgesagt? Und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe schon diese Fragen, aber verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte.
Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
Und dann gab es eine Riesenwelle der Verunsicherung eben durch dieses Verunsichernde. Ein Jahr später hat er dazu nochmal ein Interview gegeben und er wusste halt, dass zu der Zeit, wo diese Pressekonferenz er gab, noch ein zweiter Anschlag geplant war. Den hatte er von dem Informanten bekommen. Und wenn er das kommuniziert hätte, wäre natürlich ein Riesenchaos bei diesen Menschenmassen entstanden, die dieses Fußballspiel verlassen wollten. Also er wusste etwas, was er noch nicht kommunizieren konnte, aus Sicherheitsgründen, auch nicht wollte, hat aber durch diese Andeutung natürlich damals eine noch viel größere Unruhe verursacht. Und das ist das, was ich meine mit solche Themen, diese Kommunikation, das muss gut geplant und gut überlegt sein, weil natürlich immer auch eine Wirkung damit erzielt wird.
Um das mal zum Thema zurückzuführen, bedeutet das, dass Sie sagen, in Interviews sollte manchmal ganz bewusst Bestimmtes nicht gesagt werden? Das ist völlig legitim und das hat meistens einen guten Grund.
Ich kann das total nachvollziehen, wenn es einen guten Grund gibt, nicht alles zu sagen. Ja, natürlich. Ich finde das auch völlig legitim.
Vielleicht liegt das auch daran, und da würde ich gerne zum Schluss nochmal drauf eingehen, auf so ein großes Missverständnis, das ich sehe oder das es geben könnte. Mhm. Und zwar einerseits, dass Journalistinnen und Journalisten, die wollen ja was wissen, die wollen irgendwie die Konfrontation und halt möglichst viel herausfinden. Und auf der anderen Seite sind die Politikerinnen und Politiker, die nicht alles sagen können, nicht alles sagen wollen und die halt eine bestimmte Message loswerden wollen. Weil, machen wir uns nichts vor, also ich gehe ja nicht ins Interview aus Jux und Dollerei, sondern irgendwas möchte ich ja da lassen. Irgendwas möchte ich sagen. Ich nehme mal an, Tilko, dessen bist du dir dann auch bewusst, wenn dieses Interview zugesagt wird, ne?
Ja, natürlich, klar. Also die meisten haben eine Message. Bei manchen ist es ja so zweite, dritte Reihe, ist es dann schon auch die Suche nach Publizität schlicht. Ne? Also wer nicht gerade Kanzler ist, der muss ja dann irgendwie auch danach suchen tatsächlich. Also es geht auch um Profilierung, ganz ohne Thema. Ne? Aber dann gibt es im Idealfall eben auch noch den thematischen Schwerpunkt, den jemand setzen möchte.
Herr Dickmann, ist das für Sie irgendwie ein Argument, um nachzuvollziehen, okay, vielleicht kommen da manchmal auch Journalistinnen und Journalisten nicht weiter und Politikerinnen und Politiker ja irgendwie auch nicht, beziehungsweise können da nichts beisteuern?
Also das ist für mich natürlich alles nachvollziehbar. Also ich verstehe ja auch jeden Politiker, der bestimmte Dinge nicht sagt, weil dieser Politiker hat ja ein Interesse. Dieser Politiker hat Eigeninteressen, der Politiker vertritt Interessen anderer, ist Teil einer Partei, ist an die Verabredungen innerhalb der Partei, der Fraktion gebunden und so weiter. Also das heißt, da ist eine Gemengelage von Interessen und diesen muss der Politiker irgendwie Herr werden. Und manchmal ist das eine wichtiger, manchmal das andere. Und manchmal will man sich einfach nur in Szene setzen, das kommt eben auch vor. Vollkommen klar. Deswegen glaube ich auch, dass es in der Natur der Sache liegt, dass Politiker und PolitikerInnen bewusst bestimmten Fragen und Antworten aus dem Weg gehen. Und da frage ich mich dann eben, und das ist ja wieder der Kern meiner Kritik und meiner Frage, in welcher Form und in welcher Häufigkeit und zu welchem Anlass ist denn ein Politikerinterview für uns als Bevölkerung, als Hörer, als diejenigen, die sich mit der politischen Berichterstattung auch eine eigene Meinung bilden möchten und an einem Diskurs teilnehmen möchten? Inwiefern ist das denn für mich hilfreich, dass dieser Politiker jetzt aus all seinen Interessenslagen genau das sagt, was für ihn in dem Moment richtig ist?
Und deswegen fragt Tilko Gries ab jetzt weniger Politikerinnen und Politiker an.
Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, es steht so ein bisschen das Schema unserer Sendung dagegen. Und das wäre eine redaktionelle Entscheidung, die wir, glaube ich, alle gemeinsam treffen müssten, dass wir dann weniger Interviews tatsächlich machen. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist zu versuchen, diesen, also Polit-Talk oder, ne, also, oder Polit-Sprech, PR-Blasen, Sprech und so weiter, den versuchen wir ja immer wieder aufzubohren und irgendwie zurückzuführen auf verständliche Sprache, verständliches Deutsch und auch klar zu machen, worum geht es spezifisch. Und die Politiker, unsere Gesprächspartner manchmal so aus dieser Welt herauszuholen, in der sie sind. Und manchmal glaube ich, sie haben nicht so unbedingt jemanden wie Herrn Dickmann vor Augen, sondern die haben dann meinetwegen ihre eigenen Parteikollegen vor Augen oder das politische Berlin oder irgendwie so, ja, oder in den Bundesländern oder so. Aber wirklich, glaube ich, manchmal nicht so sehr Bürgerinnen und Bürger, die auch nicht von jedem Thema natürlich super viel gleichzeitig wissen können. Ja, und das ist, glaube ich, immer der Job, das sozusagen immer wieder runterzubrechen, damit es vielleicht doch einen Erkenntnisgewinn gibt, wenigstens hier und da für Steuerzahler, für Bürgerinnen und Bürger, für Gebührenzahler.
Ziel dieses Podcasts war es unter anderem, hier einfach mal ins Gespräch zu kommen. Und ich würde gerne noch mal kurz Frau Appelhagen Sie fragen wollen. Sie haben Herrn Dickmann an ziemlich vielen Stellen widersprochen. Deswegen gibt es irgendwas, wo Sie sagen, okay, das nehme ich wirklich mit und da denke ich mal drüber nach, gerade was irgendwie die Arbeit mit Politikerinnen und Politikern oder anderen Menschen, mit denen Sie Medientraining machen, angeht.
Oh, ich wundere mich jetzt, dass Sie sagen, ich habe widersprochen. Herr Dickmann, habe ich Ihnen widersprochen?
Nee, ich glaube, wir haben einfach teilweise aus unterschiedlicher Warte mit unterschiedlicher Motivation.
Ja, ich habe versucht,
Motivation
eine andere
gesprochen.
Perspektive reinzubringen. Ich dachte, das war meine Aufgabe.
Das ist genau. Das ist
und ich wollte so ein bisschen auch die Perspektive, diese Komplexität eines Politikerlebens noch mit reinbringen. Aber ich bin total bei Herrn Dickmann, dass ich finde, dass Interviews sinnstiftend sein sollen, dass da Informationen rüberkommen sollen. Und aber dass eben auch manche Dinge eben ein bisschen plakativer gestaltet werden müssen, weil die komplexen Realitäten einfach auch manchmal runtergebrochen werden müssen auf Slogans. Aber im Endeffekt bin ich ganz bei Herrn Dickmann.
Ja, andere Perspektive kann ja auch manchmal gleichgesetzt werden mit einem Widerspruch. Und wiederum, das muss ja gar nicht schlimm sein. Herr Dickmann, Sie haben jetzt angefangen mit einer These. Ich nehme an, die These steht immer noch. Oder die Meinung.
Ja, Ja, ich denke schon, doch.
Da hat sich nichts geändert.
Nee, ich höre von Frau Appelhagen auch einfach, natürlich, sie sieht die Motivation der PolitikerInnen, ihre Botschaft zu transportieren. Das sollte sie auch tun, wenn sie für die Medientraining macht. Und wie gesagt, ich verstehe ja auch die Perspektive der PolitikerInnen. Ich persönlich habe ein anderes Interesse und habe einen anderen Wunsch und eine andere Hoffnung an Journalismus.
Gut, dann hoffe ich doch, dass wir jetzt über alle Interessen gesprochen haben und alle Interessen irgendwie berücksichtigt haben. Aber trotzdem die Frage, haben Sie noch irgendwelche Interessen, die wir bequatschen, bereden sollten?
Ich jetzt?
Ich glaube, ich habe sehr viel geredet.
Egal wer.
Ich meine, wir leben halt in so einem politischen System und in so einer Demokratie, die davon lebt, dass eben diskutiert wird, ne, über die politischen Entscheidungen, die ansteht. Und da gibt es immer ganz verschiedene Haltungen und Meinungen. Und ja, es ist und ich glaube, es bleibt auch unser Job als Journalisten, eben diese Meinung immer möglichst direkt abzufragen und diese Unterhaltung zu etwas. Und dadurch, so ist die Hoffnung, es zu ermöglichen, dass Menschen sich in dem Geflecht von Meinungen und Haltungen zurechtfinden und dann ihre eigene daraus formen. Aber ich verstehe auch die Verwirrung und das Gefühl von ja, vielleicht Verlorenheit und Faktenlosigkeit und mehr so Blabla, das vielleicht entsteht, wenn man es zu groß werden lässt und zu viel Wortschwall produziert.
Und das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute mit unserem Hörer Christoph Diekmann, mit der Medientrainerin Sabine Appelhagen und mit Thielko Gries, Redakteur im Zeitfunk des Deutschlandfunks. Ich bin Christoph Sterz und wenn Sie hier auch mal dabei sein wollen und ein Medienthema oder ein journalistisches Thema besprechen wollen, sehr gerne, dann schicken Sie doch mal eine E-Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und vielleicht hören wir uns dann ja hier auch an Ort und Stelle.